It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
American Giant makes great clothing, t-shirts, jeans, and more, right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge Kicker Female Sommeredition, könnte man sagen. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür und damit natürlich auch das Fußballturnier der Frauen in diesem Wettbewerb sozusagen. Und das geht auch schon alsbald los, Turit. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir jetzt noch mit einer Nationalspielerin uns darauf einstimmen können.
Ja, total. Und wir freuen uns, dass sie sich die Zeit genommen hat. Bei uns zu Gast heute Felicitas Rauch, den meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich bekannt aus der Bundesliga, lange Jahre für Potsdam und Wolfsburg gespielt, unzählige Titel gesammelt, auch schon, wenn das Internet nicht lügt, 39 Länderspiele absolviert, lebt jetzt in ihrer neuen Wahlheimat, den USA. Darüber werden wir natürlich auch mit ihr sprechen. Also schön, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen, Feli.
Ja, hallo ihr zwei. Was eine Ehre, Podcast, den ich selber höre, tatsächlich jetzt endlich mal Gast zu sein. Deswegen freue ich mich tatsächlich sehr auf die Aufnahme.
Ja, schön, dass du da bist und das hören wir natürlich besonders gern. Und dann weißt du ja im Prinzip auch schon, dass es zunächst mal den Steckbrief gibt. Und ich würde sagen, der ist ja heute so ein bisschen Amerika-Version. Turit, leg los.
Ja, ich leg direkt mal los, Feli. Niedersachsen oder North Carolina?
Tatsächlich North Carolina.
Wow, das war jetzt eine klare Antwort, oder?
Darf ich es begründen oder wollt ihr es so kurz wie möglich?
Nee, darfst du gerne begründen.
Aktuell tatsächlich wirklich das Wetter einfach. Ich habe eine Sonnengarantie. Als Sonnenanbeterin genieße ich gerade das Wetter sehr, 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 sehr gerne. Und habe noch ein paar Kindheitsfreunde in Niedersachsen. Allerdings ja nicht mehr ganz so mein Dreh- und Angelpunkt wie früher. Mittlerweile ist das eher Berlin und das Umland drumherum. Deswegen gar nicht mehr so viele Bezugspunkte nach Niedersachsen.
Ja, und in Niedersachsen ist ja ehrlicherweise auch nicht so viel los. Ich darf das sagen, weil ich ja auch aus Niedersachsen komme. Also kommen wir zur nächsten Frage. Ich war jetzt auch gerade erst vor kurzem nochmal in Amerika und ich habe gedacht, meine Güte, was ist das alles noch teurer geworden? Deshalb würde mich mal von dir interessieren, was findest du in Amerika eigentlich besonders teuer?
Boah, du sprichst es an. Es ist, glaube ich, mittlerweile schon fast ein Luxus, einen Kaffee trinken zu gehen. Wenn du dann noch irgendwie eine Hafermilch möchtest und vielleicht dann doch nochmal einen Double Shot, dann bist du ganz schnell im zweistelligen Bereich. Deswegen bin ich tatsächlich im Moment so ein bisschen unter den Espresso-Trinkern, weil das einfach günstiger ist. Ansonsten, was noch sehr teuer ist, ist Milch generell. Du kommst auch nicht unter 2 Litern aus dem Supermarkt raus. Die Kanister, die da haben, das ist echt Wahnsinn. Dementsprechend, teuer ist das Ganze dort auch. Es ist ja von Bundesstaat zu Bundesstaat nochmal unterschiedlich, je nachdem, wie die Versteuerung da ist. Aber die USA ist überraschend teuer. Das kann ich bestätigen.
3 Dinge, Feli, die bei deinem Umzug in die USA nicht fehlen durften.
Mein Hund Cinnamon, die habe ich tatsächlich nachgeholt. Ging auch erstaunlich einfach. Ich konnte sie oben in der Kabine mitnehmen. Was habe ich noch mitgenommen? Ich habe ein paar Polaroids mitgenommen, Bilder von Freunden. Ich habe ein süßes Abschiedsgeschenk bekommen mit so kleinen Geschichten drin von Pauli Bremer, Sarah Dorsson, Wedemeyer und Pia. Es war sehr süß, das Buch habe ich mitgenommen. Und ich habe mir Tee mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen kann. Ich sage es einfach, Teekanne, mein Lieblingstee. Der hat verschiedene Sorten, darunter auch Salted Caramel Apple Pie. Und da habe ich mir 10 Packungen von eingepackt.
Ah, okay, ja, das bringt mich dann auch zu meiner nächsten Frage. Du hast schon gesagt, also den Tee hättest du wahrscheinlich vermisst, wenn du ihn nicht mitgebracht hättest und vielleicht den guten Kaffee. Aber darüber hinaus, was vermisst du noch aus Deutschland?
Klar, könnte ich jetzt Familie und Freunde nennen. Ich nenne aber das Sauerteigbrot. Wahnsinnig gutes Brot. Ist in Amerika eine Rarität. Ist auch immer das Erste, was ich hier bei der Nationalmannschaft bestelle und esse. Ich glaube, Turit kennt es auch, wie gut das Brot hier sein kann. Dementsprechend groß ist die Vorfreude dann immer auf das gute Sauerteigbrot, ja.
Kommen wir mal zum Fußballerischen oder zu dem was auf dem Platz passiert. Das Besondere am US-amerikanischen Fußball ist...
Wo soll ich anfangen? Wie es gefeiert wird generell. Die Spiele sind wahnsinnig gut besucht. Ob es jetzt ein reguläres Ligaspiel ist oder irgendein Topspiel, Erster gegen Zweiter aktuell. Die Spiele sind sehr, sehr gut besucht. Und ich glaube, die Amis können eine große Show aus allem machen. Dementsprechend werden die Spiele dort auch gefeiert. Und das Level einfach dort. Die Spiele sind sehr, sehr ausgeglichen. Was, glaube ich, auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal ist im Vergleich zu anderen Ligen. Das sind so die ersten beiden Sachen, an die ich direkt denken muss. Genau.
Und in Hinleitung auf unser erstes Thema, natürlich Olympia, würde mich noch interessieren, welche Sportarten du außer Fußball gerne bei Olympia schaust.
Das ist schwierig, weil ich wahnsinnig viele Sportarten auf meinem Spickzettel habe. Ich glaube, so dieses klassische 100-Meter-Sprintfinale ist immer einfach toll zu gucken, von sehr, sehr viel Spannung geprägt. Auch krass, was da mental einfach alles hintersteht, hinter den ganzen Sportarten, da wirklich auf dem Punkt da zu sein und sich irgendwo nicht auf ein Team verlassen zu können in dem Moment, was natürlich in der Teamsportart nochmal was anderes ist, aber ich freue mich einfach auf, ja, die komplette Leichtathletik. Ich freue mich sehr, dass Surfen dabei ist, finde das irgendwie sehr cool, da mal reinzuschnuppern und reinzugucken, aber ich finde es einfach toll, dass durch Olympia einfach wahnsinnig viele Sportarten, die sonst so ein bisschen unterm Radar schwimmen, ihre Aufmerksamkeit dann erhalten und bei mir wird dann auch der ganze Tag der Fernseher laufen, da bin ich mir sehr sicher.
Kenne ich, geht
ja,
mir genauso.
Ja, das ist bei mir auch immer so. Ja, und plötzlich findet man irgendwie auch immer alles interessant, witzigerweise.
Ja, wir haben das Thema Olympia jetzt schon angesprochen, steht kurz vor der Tür und natürlich wollten wir jetzt eigentlich hier dir ganz groß im Podcast natürlich auch zur Nominierung gratulieren. Jetzt kam aber natürlich so ein bisschen, naja, ich muss sagen, für mich war es irgendwie schon ein Schock, damit habe ich so gar nicht gerechnet. Dann die Nachricht, klar, der Kader ist klein bei Olympia, du hast es dann nicht in den ersten Kader geschafft, sondern bist jetzt quasi als eine der, ich glaube, 3 oder 4 Ersatzspielerinnen dabei, so quasi in einem erweiterten Kader und reist auch mit dem Team. Und wenn jemand ausfällt, dann rückst du quasi nach. Erstmal für dich, wie kam diese Nachricht für dich? War es auch ein Schock für dich? Wie war vielleicht auch dann das Telefonat und wie ging es dir nach dieser Entscheidung?
Ja, gut, ich glaube, so eine Entscheidung ist trotzdem ist nicht so leicht zu nehmen. Ich war 2016, waren wir auch in der Olympia-Vorbereitung zusammen mit der Silvia Knight und damals hat es so als Jungspund nicht gereicht. Da war es natürlich nicht ganz so überraschend, weil ich natürlich auch meine Rolle kannte, so ein bisschen als junge Spielerin. Dann waren wir nicht bei Olympia dabei und jetzt zu wissen, man ist qualifiziert und man hat die Möglichkeit, theoretisch so ein Turnier zu spielen im Sommer und letzten Endes reicht es dann erstmal nicht in den 18er-Kader, ist natürlich eine Enttäuschung. Gerade weil ich natürlich auch ein bisschen den Wechsel auch dahingehend ausgelegt habe, einfach nochmal, um mich weiterzuentwickeln, gerade auch im Defensivbereich, da den nächsten Schritt nochmal zu gehen und gezielt aus meiner Komfortzone gegangen bin und hatten da die Quali-Maßnahme im, ich glaube im Mai, Juni war das und sind dann nach Hause in die Vereine, beziehungsweise ich wieder nach Amerika und habe dann auch 1-2 Tage später den Anruf von Horst bekommen, wo er mir gesagt hat, dass er mich jetzt in die +4 nimmt, mir da aber auch erklärt hat, dass das Ganze ihm selber auch nicht leicht gefallen ist, er aber trotzdem im Austausch mit der Turnierleitung quasi war und da schon beschlossen wurde, dass quasi der Austausch ein bisschen schwammiger sein wird. Das heißt, man kann die 4 auch ein- und auswechseln wieder quasi in den Kader. Sollte bei irgendjemandem Wehwehchen auftreten oder sowas, was das Ganze ein bisschen flexibler macht, dass man quasi sich vielleicht auch eher als Teil des Teams direkt sehen kann oder ja das Ganze so aufnehmen kann. Aber klar ist auch, wenn man irgendwie eine Europameisterschaft gespielt hat oder auch eine WM, dass man natürlich auch bei so einem Turnier fester Bestandteil sein möchte. Und ich glaube aber trotzdem sind wir alle Sportlerinnen genug, zu sagen, okay, das ist eine Entscheidung, die muss ich so akzeptieren. Es bringt jetzt nichts, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern im Gegenteil, das irgendwie so ein bisschen in Motivation umzuwandeln, trotzdem für die Mannschaft da zu sein und trotzdem sich so vorzubereiten, als wenn man spielen würde. Und ich glaube, da kommt mir die Liga auch sehr entgegen. Ich bin im Saft, ich hatte ja jetzt normalen Ligabetrieb, ich fühle mich fit, deshalb sollte irgendwas sein, wovon wir natürlich alle hoffentlich auszugehen, bin ich bereit und mit dem Mindset bin ich jetzt auch hier angereist.
Ja, es würde mich auch nochmal näher interessieren, wie du deine Rolle jetzt quasi definierst, weil auf der einen Seite ist es ja so, man käme quasi ins Team, wenn sich eben jemand verletzt. Das wünscht man ja niemandem auf der einen Seite, aber man muss ja dann auch bereit sein. Also man muss immer alles geben. Und auf der anderen Seite ist man aber trotzdem irgendwie nur in so einer unterstützenden Rolle erstmal. Also wie wirst du dich da einfinden?
Ja, ich glaube, es ist relativ ähnlich, wie wenn du irgendwie zu einer WM fährst mit einem 23er Kader, wo du vielleicht auch ein paar Spielerinnen hast, die jetzt nicht unbedingt Einsatzzeit bekommen, aber trotzdem für die Mannschaft da sind und die du aber trotzdem irgendwie brauchst, sei es für die Stimmung. Ich habe mit 28 Jahren dann doch auch ein bisschen Erfahrung, die ich gerne weitergeben wollen würde, gerade vielleicht auch in großen Spielen. Ich spiele gegen ein Großteil der Spielerinnen in der Liga, sei es aus Sambia oder den USA, kann da vielleicht nochmal ein, zwei Tipps geben. Und das ist einfach die Rolle, in die ich reinschlüpfen will und werde. Und glaube auch von der Art ein sehr positiver Typ bin und deswegen einfach ja gute Energie versprühen möchte und da hoffe, meinen Teil beizutragen.
Das muss man ja auch nochmal hervorheben. Feli, wenn man so ein bisschen deine Nationalmannschaftskarriere verfolgt hat, die letzten beiden Turniere warst du dabei, aber davor bei der WM 2019 beispielsweise, ich glaube auch davor, 2017, bist du immer ganz knapp auch nicht in den Kader gekommen. Das war auch damals immer schon ganz knappe Entscheidung, kurz vorher erfahren. Deswegen bist du da eigentlich schon ein bisschen leidgeprüft, kann man natürlich auch sagen. War es dann vielleicht auch einfacher, weil du einfach auch in deiner Karriere auch schon Höhen und Tiefen erlebt hast, quasi auch mit so einer Entscheidung ein bisschen besser umgehen zu können, als wenn man jetzt vielleicht Anfang 20 ist und irgendwie ja vielleicht noch nicht so gereift und so gefestigt ist.
Du sprichst es komplett an. So, das war so, waren immer so Momente, die so ein kleiner Trigger in mir waren. Jetzt auch vor der EM 22 war es zum Beispiel wieder so, okay, ich habe ein gutes Gefühl, ich werde dabei sein, aber ich glaube es erst, wenn es soweit ist, weil genau wie du es angesprochen hast, man so kurz vorher dann irgendwie immer es nicht zu schaffen, das nagt natürlich irgendwann an einem und damit dann erstmal umzugehen, das dauert Zeit. Ich glaube, damit muss man auch erstmal lernen, gerade wenn man dann irgendwie auch vielleicht noch relativ jung ist, das irgendwie für sich selber so zu reflektieren, dass man daraus Energie schöpfen kann. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich gebe alles, möchte alles dafür tun, dass ich mir am Ende nichts vorwerfen kann. Alles andere kann man einfach nicht beeinflussen manchmal. Ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man dann bei sich bleibt und ich glaube, das kann ich im Moment ganz gut. Natürlich ist mein Ehrgeiz aber auch so, dass ich sagen würde, du Horst, du hast da eine falsche Entscheidung getroffen, hab so lange wie möglich schwer für ihn gemacht, sich zu entscheiden. Letztendlich hat er sich so entschieden und dann bleibt mir aber auch nichts anderes übrig, als da irgendwie das Beste daraus zu machen. Ich glaube, es ist trotzdem ein großes Privileg, mitfahren zu dürfen. Auch davon träumen sehr, sehr viele Sportler und Sportlerinnen. Deswegen ist es irgendwie auch immer so eine Frage der Perspektive.
Hast du denn über all die Jahre irgendwie so eine Strategie vielleicht auch entwickelt, damit umzugehen? Weil die Krux ist ja auch, diese großen Turniere stehen ja nun auch nicht jedes Jahr an. Das heißt, man muss ja auch immer irgendwie ein bisschen länger warten. Bist du so jemand, der dann viele Gespräche führt, irgendwie mit Familie, mit Freunden? Oder bist du eher jemand, der sich dann vielleicht auch so ein bisschen zurückzieht und das erstmal so mit sich selber ausmacht und dann intrinsisch aus sich selbst heraus aber wieder aufsteht und sagt, okay, komm, ich zeig jetzt, wie du schon gesagt hast, Horst, dass es nicht die richtige Entscheidung war.
Ich habe mich lange Zeit sehr, sehr schwer damit getan, mich zu öffnen. So, ich habe sehr, sehr lange, auch gerade als ich jünger war, Sachen immer mit mir selber ausgemacht, bis so man irgendwann so von dem Fass vom Überlaufen spricht. Ich glaube, ich habe dann gelernt, irgendwie mit 25, dass es einfach hilft, sich zu öffnen. Es macht Sinn zu reden, egal in welchen Lebenslangen, egal wie es dir geht, ob es jetzt gut oder schlecht geht. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, ja, sich mitzuteilen, wie es einem selber geht mit seinen Gefühlen und Emotionen, um halt irgendwie auch eine ehrliche Einschätzung auch vom Umfeld zu bekommen, neue Motivationen zu erhaschen, aber auch Sachen einfach zu verarbeiten, sei es jetzt negative oder auch gute Entscheidungen oder Sachen, die von außen auf einen prasseln. Und das habe ich so ein bisschen in der Vergangenheit gelernt, mich früh auch einfach zu öffnen, früh auch Gespräche zu suchen, weil das macht Sachen einfach ja erträglicher beziehungsweise einfacher auch hinzunehmen, früh zu wissen, okay, woran bin ich, woran kann ich arbeiten, aber auch um ja Meinungen oder Kritiken einzuhaschen.
Also total guter Charakterzug dann am Ende auch. Und jetzt hast du ja auch gesagt, du hast diese Rolle für dich angenommen und du wirst es jetzt natürlich so gut wie möglich auch ausfüllen. Wie ist denn überhaupt so diese Vorfreude aufs Turnier? Also was erwartest du von Olympia und warum ist Olympia vielleicht auch gerade im Frauenfußball nochmal sowas Besonderes?
Ja, ich glaube, es ist einfach so dieses Gesamtperspektivische, was man so betrachtet. Man hat so ganz viele Sportarten, man fiebert so für die anderen Sportarten mit. Es ist einfach gefühlt größer als nur Fußball. Und Fußball an sich ist ja schon sehr, sehr groß in der Gesellschaft und auch diesen Vorbildcharakter, den es hat, aber gefühlt mit anderen Sportarten aus seiner Nation für die gleichen Träume zum gleichen Zeitpunkt zu arbeiten, das hat irgendwie was Verbindendes und kann so eine ganze Nation vielleicht auch hinter einen bringen. Und ja, es ist einfach so dieses Kollegiale, man unterstützt andere Sportarten, man verfolgt diese erhalten Aufmerksamkeit. Du hast die Möglichkeit, durch die Bühne, die du bekommst, für Sachen einzustehen oder eine Aufmerksamkeit zu schaffen, ja, wo du vorweggehen kannst und für eine Gesellschaft irgendwie so eine kleine Vorbildfunktion einnehmen kannst und das zeitgleich mit anderen Sportarten, die vielleicht wieder andere Zielgruppen erreichen. Und das ist, glaube ich, so was Ganzheitliches, was das Ganze so einzigartig macht. Und natürlich dann auch so die Geschichte, die hinter Olympia steht, wie lange es dieses Turnier an sich schon gibt und ja, was das alles für historische Ereignisse mit sich brachte, auch in der Vergangenheit, und davon eigentlich ein Teil der Geschichte zu sein, ist schon was sehr Großes.
Wenn wir jetzt mal auf die Eckdaten schauen, also am 25. Juli geht's für euch los. Ihr habt euer erstes Spiel gegen Australien, in eurer Gruppe dann noch USA und Sambia, also auf jeden Fall keine leichte Gruppe. Zwei Spiele finden in Marseille statt und dann eins in Saint-Étienne. Und das sagt ja schon oder zeigt ja auch schon, dass vielleicht so ein bisschen dieser olympische Geist fehlt, insofern, als dass man zum Beispiel erstmal nicht im olympischen Dorf wohnt. Dafür müsste man dann ganz weit kommen, um nach Paris dann letztendlich auch zu fahren. Habt ihr da irgendwas denn geplant? Ich weiß nicht, es gibt ja auch immer eine Eröffnungsfeier. Ich habe irgendwie auch gelesen, Alex Popp ist vielleicht auch im erlauchten Kreis der Fahnenträgerinnen. Da soll es ja einen Mann und eine Frau geben. Das wissen wir heute noch nicht. Aber habt ihr da irgendwas, ist da irgendwas geplant, dass ihr da mal so ein bisschen Olympialuft schnuppern könnt, dass ihr da irgendwo mit teilnehmen könnt? Ich weiß nicht.
Ja, soweit ich informiert bin, ist es so der Fall, dass wenn wir Gruppenerster werden sollten, beziehungsweise oder auch ins Finale kommen, dann ins olympische Dorf einziehen dürfen. Das ist natürlich erstmal eine Zielsetzung, die gesteckt ist. Um das zu erreichen, da müssen wir sehr, sehr großen Aufwand für betreiben, das ist uns bewusst. Aber das ist es natürlich absolut wert. Ich glaube, um eine Medaille generell mitzuspielen oder dann auch in das olympische Dorf einziehen zu dürfen, das wäre sehr, sehr, sehr schönes Privileg, da mit den anderen Sportarten ja Seite an Seite stehen zu dürfen. Das wäre sehr schön. Natürlich ist natürlich Fußball nochmal so ein bisschen, ja, dieses Alleinstellungsmerkmal, dass wir in Marseille, Saint-Étienne spielen, was natürlich ein bisschen weiter entfernt ist von den anderen, von der anderen Haupttagesstätte in Paris natürlich. Wie weit da jetzt Sachen geplant oder organisiert sind, das weiß ich leider auch nicht genau. Ich hoffe natürlich, dass Poppy irgendwie Fahnenträgerin sein darf. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr schöne Ehre und ein sehr, sehr schönes Zeichen, was sie sich natürlich auch verdient hat, genauso wie die anderen Sportlerinnen und Sportler auch, aber so an sich sind wir natürlich erstmal so ein bisschen abgeschottet auch von dem, ja, olympischen Geist an sich, was aber hoffentlich nicht das ganze Turnier so bleiben wird.
Und sportlich ist es natürlich so, dass gerade bei Olympia, dadurch, dass auch nur so wenige Nationen teilnehmen, man hat so gar keine leichten Gegner zum Anfang, sondern es geht direkt gegen die Top-Gegner. Ihr spielt, Anna hat es schon gesagt, direkt gegen Australien, USA und Sambia. Gegen Sambia hat man ja sogar, glaube ich, im Vorfeld des letzten Turniers ein Testspiel auch verloren gehabt. Also man weiß, was da auf einen zukommt. Jetzt habt ihr natürlich auch gerade in den letzten Spielen häufig mal so das Problem gehabt, dass ihr vielleicht auch frühe Gegentore kassiert habt, nicht ganz so stabil wart. Also wie geht ihr dieses Turnier an und was tut ihr jetzt noch im Vorfeld, um vielleicht auch diese Schwächen, die sich doch nochmal jetzt ein bisschen offenbart haben, auch abzustellen?
Ja, also du sagst schon richtig, es gibt absolut keine leichten Gegner bei dem Turnier. Du spielst alle drei Tage auf wahnsinnig hohem Niveau und da gilt es einfach auf dem Punkt da zu sein. Natürlich ja, die athletische Grundlage zu haben, dass du in der Lage bist, alle drei Tage auf so hohem Niveau zu spielen, aber auch auf dem Punkt einfach da bist, weil du darfst dir keine Fehler auf dem oder wenige Fehler nur auf dem Niveau erlauben, was sonst direkt bestraft wird. Und da geht's natürlich auch in körperlicher, aber auch mentaler Ebene einfach da zu sein. Und ähnlich wie es vielleicht bei der EM war, in einen Flow zu kommen, durch positive, ja, Ereignisse im Spiel, aber auch nach einem Spiel durch einen Sieg, in einen Flow zu kommen und dieses Selbstbewusstsein dann von Spiel zu Spiel zu nehmen. Ich glaube, darauf wird es ankommen, einfach, ja, eine Überzeugung zu entwickeln, in diesen Spielen auch was mitzunehmen. Und ich glaube, da muss man natürlich auch Lehren aus vergangenen Spielen ziehen, gerade auch in der Quali, wie du es schon sagst, denn es war immer so ein kleines Auf und Ab, gerade auswärts haben wir uns ein bisschen schwer getan, da einfach was mitzunehmen und jetzt die Zeit noch zu nutzen, wirklich auch uns so zu entwickeln, dass wir dann auf dem Punkt gegen Australien da sind, weil es macht keinen Sinn, erst zum zweiten oder dritten Spiel auf unserem Niveau zu sein, weil wie du schon sagst, wir müssen ab dem ersten Spiel da sein, um da auch irgendwas zu holen.
Die WM in Australien und Neuseeland ist ja noch nicht so lange her, hat ja begeistert, also zum einen atmosphärisch, was natürlich auch an den Matildas dann lag, aber auch darüber hinaus, alle Spiele waren ratzfatz ausverkauft, also die Leute hatten richtig Bock auf Frauenfußball. Frankreich ist ja auch eine große Frauenfußballnation, also da ist ja auch auf jeden Fall Interesse da und sportlich gesehen war das Turnier ja schon auch auf sehr hohem Standard. Erwartest du, dass man jetzt mit diesem olympischen Turnier eigentlich auch daran wieder anknüpfen kann?
Ich würde es mir sehr wünschen, gerade weil die Entwicklung dahin geht, gerade was man so in den letzten 2, 3, 4 Jahren noch wahrgenommen hat. Klar ist aber natürlich auch, dass gerade bei Olympia auch andere Sportarten im Vordergrund stehen oder Aufmerksamkeit erhaschen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Franzosen das so managen und aufrechterhalten können, dass da der Hype mindestens genauso groß sein wird. Ich glaube, die WM 2019 in Frankreich war ja auch schon ein guter Erfolg damals, hat sehr, sehr viele Leute auch in die Stadien bekommen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das auch diesen Sommer wieder so sein wird, gerade weil du auch wahnsinnig tolle Nationen dort hast, die auf wahnsinnig hohem Niveau gegeneinander konkurrieren und deshalb das Ganze, glaube ich, auch für den Zuschauer, für den neutralen Zuschauer sehr, sehr attraktiv sein wird.
Wie sieht's eigentlich aus, Anna? Wirst du privat oder beruflich vor Ort bei Olympia sein?
Nein, bis jetzt ist noch nichts geplant. Ich war ja jetzt im Zuge der Europameisterschaft in unserem Land zu Genüge sozusagen unterwegs und mache jetzt auch noch eine andere berufliche Reise mit dem FC Bayern nach Südkorea. Also ich glaube, danach reicht es mir vielleicht auch erstmal. Aber vielleicht können wir uns ja irgendwie über Feli sonst noch Tickets besorgen.
Tun wir dann fahren wir mal hin
und machen von der Tribüne einen Live-Podcast. Wie wäre denn das?
Genau, also ihr habt mir gerade schon das schmackhaft gemacht, das Turnier. Feli, wir sprechen gleich auf Record nochmal. Ich hätte da noch ein, zwei Fragen bezüglich Tickets.
So machen wir es gerade.
Ture, du fährst doch auch immer gerne zu den Spielen dann. Willst du da mal
aufschlagen? Irgendwie, ich war so im EM-Fieber, das kommt jetzt so plötzlich, dieses olympische Turnier für mich. Ich muss mich da jetzt gerade noch ein bisschen mental drauf einstellen, aber ja, ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Super überarbeitet.
Ja, genau.
Aber was natürlich auch mal wieder abschreckt, sind die unfassbar hohen Hotelpreise zu den Olympischen Spielen, vor allem in Paris natürlich.
Ich weiß von Freunden und Bekannten, die campen auch oft und die haben sogar schon Probleme, wirklich auch einen gescheiten Campingplatz zu finden, weil da wirklich auch alles überbucht und voll ist. Das ist echt der Wahnsinn, ja.
Naja, jedenfalls, wir freuen uns aufs Turnier, entweder vor Ort oder eben live vorm Fernseher und wir wünschen euch dafür natürlich erstmal das Beste und vielleicht auch, dass du natürlich dann auch Spielminuten bekommst. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, mal einen kleinen inhaltlichen Cut zu machen, weil ich glaube, du hast ja noch ein ganz anderes großes Thema, was uns interessiert und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Denn du bist ja, wir haben es anfangs schon angedeutet, jetzt seit ein paar Monaten in deiner neuen Wahlheimat USA beheimatet, weil du, es hat dich über einen großen Teich gezogen, sagen wir es mal so, und spielst jetzt in der NWSL. Und da interessiert uns natürlich, wie das überhaupt so kam. Also du hast ja eben, wenn man mal deine Karriere sich anschaut, dann bist du von Potsdam nach Wolfsburg, warst du dann schon immer irgendwie im Umkreis von 200 Kilometer fußballerisch aktiv und hast jetzt direkt den ganz großen Schritt gemacht. Wie kam es denn dazu? Wolltest du einfach nochmal was Neues machen oder ging es dir auch um sportlich nochmal eine ganz neue Herausforderung zu suchen?
Ich habe gemerkt, ich spiele jetzt, glaube ich, fast 10 Jahre in der Frauen-Bundesliga. Ich weiß nicht, wie du es so lange geschafft hast, aber ich brauchte einfach was Neues. Ich wollte nicht unbedingt nochmal nach Leverkusen oder nach Essen fahren. Ich brauchte was Neues. Ich musste aus meiner Komfortzone so ein bisschen raus, einfach um neuen Input zu kriegen. Und ich wollte schon immer ins Ausland. Da waren jetzt auch England und Spanien so ein bisschen Thema. Die USA eigentlich erst so ein bisschen im Hintergrund tatsächlich. Ich bin grundsätzlich auch immer erst ein Fan davon, wenn ich merke, okay, brauche eine Veränderung, nicht davon zu reden die ganze Zeit und ein Jahr oder zwei Jahre vergehen zu lassen, sondern ich bin dann auch ein Fan davon, das zu machen, wenn ich so das Gefühl habe, okay, es ist an der Zeit. Und ich glaube, mit 27 kann man dann auch mal den Schritt ins Ausland wagen, nach so langer Zeit. Und da war die USA tatsächlich eher so erst an zweiter, dritter Stelle, habe mich dann aber mehr damit beschäftigt, viele Spiele gesehen und dann war für mich sehr, sehr schnell klar, okay, das will ich machen. Zum einen sportlich, aber auch aus privaten Gründen, da einfach persönlich zu wachsen, mich so abzunabeln in einem Umfeld, wo ich wirklich keinen kenne. da persönlich auch zu reifen, aber natürlich auch sportlich den physischen Input zu bekommen. Die Liga ist wahnsinnig ausgeglichen, was ich eben schon angeschnitten habe. Es gibt wahnsinnig viele top-internationale Spielerinnen, aber auch die College-Spielerinnen, die hochkamen, haben ein wahnsinnig hohes Niveau, wovon ich am Anfang sehr, sehr überrascht war. Und auch wenn die Mädels hier fragen, wie ist denn das Niveau so? Und ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es macht einfach sehr, sehr viel Spaß, da jedes Wochenende zu spielen und so gefordert zu werden. Ich vergleiche es immer gerne mit Länderspielen, sei es vom ganzen Drumherum, aber auch vom Level her. Es kommen wahnsinnig viele Leute zu den Spielen, kann wirklich durchweg nur Positives bislang berichten. Klar bin ich auch erst ein halbes Jahr drüben, wird bestimmt auch mal andere Momente geben, wo nicht alles so toll läuft, aber gerade Stand jetzt kann ich wirklich nur sehr, sehr positiv von der Liga, aber auch von meinem Club berichten.
Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du quasi dich noch selber auf ein anderes Level bringen wolltest, also quasi nochmal ein bisschen dich verbessern, ein bisschen ranklotzen wolltest, auch bezüglich der Nationalmannschaft. War es denn vielleicht auch so, dass USA nicht unbedingt deine erste Wahl war, weil es natürlich schon sehr weit weg ist? Also hattest du vielleicht auch die Befürchtung, ich meine, wenn man irgendwo in Europa spielt, kann man natürlich auch leichter beobachtet und gesehen werden, aber Amerika ist natürlich schon auch sehr weit weg, dass du da vielleicht auch so ein bisschen aus dem Fokus gerätst?
Die Frage ist sehr gut, weil natürlich ich sie mir auch selber gestellt habe. Ich habe darauf aber vertraut, dass der DFB einfach so offen ist und nicht von vornherein schon die Scheuklappen zusammenzieht und sagt, okay, nee, wir gucken nur, was in Deutschland ist. Weil ich glaube, jedes gute Unternehmen zeichnet eben aus, dass sie sehr viele Erfahrungsbereiche aus verschiedenen Ebenen, Kulturen mit einbezieht. Und ich glaube, so gut es uns tut, eine Spielerin aus Spanien zu haben, Spielerin in England zu haben, tut es uns genauso gut, eine Spielerin in den USA zu haben. Jetzt mit Ann-Kathrin Berger, die auch drüben ist und auch sehr, sehr viel ja Gutes berichten kann von der Liga, kann es, glaube ich, so ein Team auch einfach bereichern. Und es sollte immer nach Leistung gehen. Und wenn ich meine Leistung in den USA bringe, warum soll ich dann nicht auch für die deutsche Nationalmannschaft spielen dürfen? Ich glaube, da wäre es doof zu sagen, nö, die laden wir nicht ein. Das war mir von vornherein aber bewusst, dass es halt einfach weiter weg ist, dass ich mehr Reisen auf mich nehmen werden muss. Ich glaube, wenn einem das bewusst ist und einem das nicht stört, dann warum nicht? So, wie oft saß ich mit Potsdam irgendwie 19 Stunden im Bus nach Freiburg und habe am nächsten Tag gespielt. Jetzt sitze ich vielleicht mal im Flieger 3 bis 6 Stunden, beziehungsweise zur Nazi dann 8 Stunden, aber das ist mir absolut wert. Und ich habe bislang auch noch keine Entscheidung bereut und auch der Austausch mit der Nationalmannschaft war sehr, sehr positiv. Die Organisation klappt super, deswegen kann ich auch bis jetzt auch nur Positives berichten.
Vielleicht für diejenigen, die jetzt deinen tagtäglichen Wahnsinn in den USA nicht so verfolgen und vielleicht auch gar nicht wissen, wo du genau spielst. Also du bist vielleicht, um das nochmal da alle abzuholen, du bist dann jetzt Anfang der Saison, beziehungsweise vielleicht nochmal ganz, ganz nach vorne. In den USA ist es ja so, dass man im Jahreskalender spielt. Also ich glaube quasi von März bis Oktober, November um den Dreh. Also anders, als wir es hier in Europa, zumindest in Deutschland, gewöhnt sind. Das heißt, du bist hier in der Winterpause gewechselt und konntest quasi mit dem Start der Saison in den USA anfangen. Spielst jetzt bei North Carolina Courage. Das ist ein Verein, ihr seid quasi in North Carolina, also eher Ostküste. Und du hast es ja schon gesagt, die Liga erstreckt sich natürlich über die ganzen USA. Ihr habt Auswärtsspiele, zu denen ihr 6 Stunden fliegt, mit Zeitverschiebung. Also organisatorisch ja auch für dich was ganz anderes. Was waren denn so die Dinge, an die du dich vielleicht auch gewöhnen musst, dass die so komplett anders sind, dazu, wie hier in der Bundesliga so eine Saison abläuft?
Ja, klar, wie du schon sagst, so mit der Zeitverschiebung, das sind Sachen, die hast du einfach dann da drüben. Tangieren mich tatsächlich bislang echt wenig. Ich glaube, weil ich es auch gar nicht so in meinem Kopf zulassen möchte. Wie oft hat man mal Nächte, wo man nicht gut schläft und dann spricht man am nächsten Tag auch nicht unbedingt von Jetlag. Deswegen ist das tatsächlich in meinem Kopf noch gar nicht so präsent. Ich muss auch wirklich sagen, es ist auf der einen Seite so anders, aber irgendwie auch so gleich. Da ist jetzt Abläufe, die drumherum stattfinden, vom Aufwand, der betrieben wird, vom Team, hinterm Team. Wir reisen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf der Westküste spielen, in Los Angeles oder Portland, Seattle, reisen wir 3 Tage vorher an, trainieren dann dort vor Ort, kriegen Essen, tolles Buffet, haben aber irgendwie auch mal Zeit für einen kleinen Spaziergang zu gehen. Das heißt, du kannst auch wirklich was von der Stadt dann im Optimalfall sehen. Und das ist natürlich schon gut, dass du das alles so unter einen Hut bekommst, dass es wirklich wahnsinnig top professionell bist. Du aber zudem, dadurch, dass du 3 Tage vorher anreist, nochmal die Gelegenheit hast, doch einfach was zu sehen von den Orten, wo du spielst. Wohingegen du hier in der Bundesliga vielleicht einen Tag vorher anreist, dann irgendwie in deinem Hotel bist und eigentlich gar nicht so wirklich von deinem Umfeld draußen mitbekommst. Das ist natürlich ein schönes Privileg, was nebenher noch mit einfließt, da wirklich auch was von den großen Städten auch mitzubekommen und von dem Feeling mit aufzusaugen. Aber ansonsten ist es tatsächlich wirklich relativ ähnlich. Wir haben die gleichen Abläufe, es gibt genauso viele Meetings, deswegen ist es auf der anderen Seite gar nicht so groß anders, was mich irgendwie auch überrascht. Aber irgendwie auch wieder nicht so. Und das irgendwie wahnsinnig spannend trotzdem ist.
Und ich glaube, die sportliche Herausforderung ist ja auch insofern eine andere, als dass die Schneise nicht wie in der Bundesliga so groß ist, wo man eben die Top-Clubs hat und dann kommen die anderen Vereine darunter. Also der Gap zwischen den Vereinen in der Bundesliga ist ja leider immer noch sehr groß. In Amerika ist es ja schon so, dass das Niveau auch ausgeglichener ist, oder? Also da sind schon mehr Spiele auch, die auf einem Niveau zwischen den Mannschaften stattfinden. Das heißt, man muss auf jeden Fall auch dann öfter an seine Grenzen gehen, um die Spiele zu gewinnen? Oder wie würdest du das sportliche Niveau auch da beschreiben?
Ja, ich war im Vorhinein auch schon viel im Austausch mit anderen Spielerinnen, die auch da waren. Die haben das immer alle erzählt, dass es sehr ausgeglichen ist. Und ich immer, ja, okay, ist halt ausgeglichen so. Aber es ist halt wirklich so. Es ist unfassbar ausgeglichen. Es gibt Spiele, da haben wir im Hinspiel dann irgendwie 2-0 verloren. Im Rückspiel gewinnen wir 3-0. Es ist einfach, du kannst einfach nicht sagen, wie die Spiele am Wochenende ausgehen. Und genau das ist halt einfach der Reiz, weil du dir kein Larifari erlauben kannst. Orlando ist so im Moment das Maß aller Dinge tatsächlich bei uns in der Liga. Vorne natürlich auch mit ihrer Top-Stürmerin Barbara Banda, gegen die wir auch bei den Olympia spielen werden, von Sambia, die gerade so die ganze Liga so ein bisschen auf Trab hält vorne in der Offensive. Aber ansonsten ist das wirklich wahnsinnig ausgeglichen und hat dann am Ende so einer Saison wirklich auch eine tolle Aussagekraft, dann irgendwie im Optimalfall zu sagen, man ist ins Finale gekommen oder man hat gewonnen sogar oder ins Halbfinale gekommen, weil du dir das halt wirklich Spiel für Spiel einfach erarbeiten musst.
Und ein Grund dafür ist ja auch dieser andere Modus, den es in den USA einfach gibt, wenn es um so ein Ligensystem gibt. Also es gibt keine Auf- und Absteiger. Es ist eigentlich ja quasi so, dass diese Vereine sich irgendwann mal in die Liga eingekauft haben sozusagen. Es gibt gerechtere Aufteilung mit den Spielerinnen. Es gibt Salary Caps. Also es kann nicht sein, dass ein Verein viel mehr zahlt als andere Vereine. Findest du, das ist auch ein System, von dem sich der europäische Fußball was abgucken sollte, in Bezug dazu eben, dass man Ligen so spannender halten kann?
Ja, es ist halt natürlich auch das, was man so ein bisschen in Deutschland, vielleicht auch gerade Spanien so wahrnimmt, dass es da so ein, zwei Mannschaften gibt, die wirklich halt auf Top-Niveau mithalten können, aber dann einfach der Gap sehr, sehr groß wird. Und dass es natürlich dann gerade auch vielleicht für junge Spielerinnen schwer ist, da irgendwie den Sprung zu schaffen. Klar, in diversen Vereinen die Möglichkeit bekommen, eine Spielpraxis zu kriegen oder so, aber du dich einfach einem ganz anderen Entwicklungstempo in der amerikanischen Liga anpassen musst und das natürlich auch für die individuelle Entwicklung nochmal gut sein kann, da wirklich gegen ausgeglichene Mannschaften zu spielen oder auch in einer Mannschaft zu spielen, wo du wirklich alles dabei hast, von internationalen Topspielerinnen bis zu ja jüngeren Spielerinnen, die aber die Aussicht haben, eine internationale Topspielerin zu werden. Und demnach, gerade was so im Frauenfußball passiert aktuell, das natürlich irgendwie ein spannendes Konzept ist, gerade auch so diese Playoffs am Ende, die natürlich auch super vermarktet werden können, weil du einfach Top-Spiele am Ende der Saison nochmal hast, die nochmal zusätzliche Aufmerksamkeit und einen zusätzlichen Titel bringen können. Ich glaube, Frankreich möchte es jetzt oder macht es, glaube ich, auch schon mit diesen Playoffs unter den Top-Vieren, dass du nochmal ein Halbfinale und Finale spielst. Und das ist natürlich für den Zuschauer oder Zuschauerin nochmal wahnsinnig cool auch zu gucken, okay, du hast die Top-Mannschaften, die jetzt nochmal in einem K.O.-Modus gegeneinander spielen am Ende der Saison. Und das ist natürlich irgendwie auch was Cooles.
Wie nimmst du denn diesen Support der Fans wahr? Weil in Amerika, die Wahrheit ist ja schon, dass die Amerikaner vor allem auch Event-Fans sind. Also wenn man da zum Football geht, Basketball oder was auch immer. Also da wird ja wirklich alles gefeiert. Hauptsache man war einmal in der Kisscam irgendwie während der Unterbrechung und dann ist der Tag schon super gelaufen für die Leute. Also es ist ja schon so ein anderes Publikum, würde ich sagen. Die mögen es halt da gerne hinzugehen, das Ganze zu zelebrieren und sich auch selbst so ein bisschen irgendwie mitzuamüsieren und mitzufeiern. Und das ist in Deutschland natürlich, würde ich sagen, noch so ein bisschen anders. Also hier geht es schon auch dann auch ums Spiel um die Spieler, um Taktiken und so weiter. Also da sind die Fans ja schon auch sehr dran interessiert. Wie nimmst du das wahr?
Ja, komplett so, wie du es beschreibst. Ich glaube, die Amerikanerinnen, die lieben Sport. Ich glaube, es gibt keine Nation, die so viel Geld und Finanzen in generell Sportarten investiert. Und das merkst du auch beim Frauenfußball dort drüben. Es wird einfach wahnsinnig gefeiert. Jeder Spieltag ist irgendwie, steht unter einem besonderen Motto. Das hatten wir, glaube ich, auch Pride Month, ähnlich wie in Europa. Und da wurde auch das komplette Drumherum geboten, dass Leute wirklich auch gerne einfach hinkommen, weil sie neben dem Spiel einfach sehr, sehr viel geboten bekommen. Vor jedem Spiel gibt's Feuerwerk, die Nationalhymne wird gespielt, jedes Spiel wird einfach wahnsinnig gefeiert. Und da kriege ich auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dann irgendwie raus aufs Spielfeld laufe und merke, es gibt einfach Leute, die feiern einfach einen sehr, sehr guten Nachmittag oder einen sehr, sehr guten Abend, weil wir im Abend spielen. Und du merkst, die Leute haben einfach Lust zu kommen und sind sehr positiv. Es gibt wenig Genörgel, es ist wahnsinnig, ja, atmosphärisch einfach und eine sehr, sehr gute und gesunde Balance, die ich bisher so wahrnehme, gerade auch in Stadien und auch im ganzen Drumherum. Die Fans bleiben sehr, sehr lange auch noch für Autogramme auch sitzen und sind sehr interessiert an uns als Spielerin, aber auch was ich bislang als sehr, sehr positiv wahrnehme.
Vielleicht können wir uns in Deutschland auch eine Scheibe davon mal abschneiden, oder?
Ja, du hast es ja hier auch in wirklichen Länderspielen. Die Entwicklung findet ja schon statt und gerade auch zu diesen Highlight-Spielen. Aber es ist noch nicht so Normalität. Es ist irgendwie eine schöne Normalität, das jedes Wochenende in den USA zu haben. Wohingegen, glaube ich, hier der Weg noch ein bisschen steiniger ist, um das als Normalität beschreiben zu können.
Vielleicht noch abschließend würde mich auch mal interessieren, wie würdest du denn, also North Carolina war ich tatsächlich noch nicht, du hast schon viele Städte aufgezählt, Amerikas, in denen ich dann auch irgendwie schon war, aber North Carolina habe ich eigentlich so gar keine Vorstellung, wie würdest du das denn beschreiben, weil jede Region in Amerika hat ja so ihre ganz eigenen Charakteristika.
Ja, musste ich tatsächlich auch erstmal bei Google Maps gucken, wo das denn überhaupt liegt und wie die Stadt überhaupt heißt, wie groß die Stadt überhaupt ist. Das ist der Raleigh, wo ich wohne. Das ist so groß wie Hannover. Irgendwie sympathisch überschaubar in dem Sinne, im amerikanischen Größenmaßen gedacht. Hab mir dann so ein bisschen über die Natur was sagen lassen, auch schon das eine oder andere erkunden dürfen und es ist einfach brutal schön. Du fährst zwei Stunden in die Berge, hast wirklich wahnsinnig tolle Aussichten, fährst irgendwie anderthalb Stunden bis an der Ostküste, bis am Meer. Da war ich bislang dreimal. Dreimal hat es leider geregnet. Ich glaube, generell in dem halben Jahr, wo ich war, hat es dreimal geregnet bisher erst. Die dreimal waren genau am Strand. Aber es ist eine wahnsinnig schöne Natur. Und dadurch, dass es alles ein bisschen kleiner ist als so die anderen Metropolen, ist es auch wahnsinnig familiär in dem Ausmaß. Deswegen ist es ein sehr, sehr schöner Ort zum Leben aktuell. Das Wetter ist sehr, sehr gut. Manchmal auch schon ein Ticken zu heiß. Ich glaube, wir hatten jetzt die Woche konstant 40, 42 Grad, wo man sich aber irgendwie auch dran gewöhnt. Aber ich von dem Ort bislang nur sehr, sehr Schönes berichten kann.
Das hört sich super an und du hast dich ja auch fußballerisch sehr schnell eingelebt, muss man sagen. Nicht nur, wie man jetzt hört, privat. Du machst ja eigentlich auch jedes Spiel, bist immer auf dem Platz. Also scheint es auch fußballerisch eine gute neue Heimat gefunden zu haben. Trotzdem würde mich natürlich nochmal interessieren, so ein bisschen mit Blick auf die Zukunft. Klar, du bist jetzt in den USA, musst erstmal da natürlich ankommen und auch ein bisschen spielen. Aber was sind denn so deine längerfristigen Pläne? Hast du jetzt ein bisschen Blut geleckt, auch nochmal was von der Welt zu sehen? Möchtest du vielleicht nochmal woanders hin oder möchtest du irgendwann zurück nach Deutschland? Hast du dir da schon langfristige Pläne gemacht?
Ich glaube, es ist ganz witzig, weil ich tatsächlich auch mal an dich gedacht habe in dem Moment. Ich glaube, der erste Schritt ins Ausland ist immer so ein bisschen der schwierigste vielleicht, beziehungsweise der mit der größten Hemmschwelle. Und sobald man irgendwie einmal im Ausland ist, merkst du eigentlich so, eigentlich sind die Sachen gar nicht so anders. Klar, du hast andere Kulturen, je nachdem, was du halt bevorzugst, aber es dreht sich trotzdem immer ums Gleiche. Dementsprechend bin ich sehr, sehr offen, was da jetzt noch in der Zukunft auf mich zukommt. Ich glaube, es ist grundsätzlich immer eine Frage auch, wie gesund bleibt man, klar, aber auch, was man für eine Priorität hat. Und gerade sehe ich mich irgendwie mit 27, 28, 29 irgendwie noch im besten Fußballalter und habe da meine Priorität noch natürlich im rein Sportlichen da am Optimum zu kratzen. Möchte gerne noch eine EM und eine WM mitnehmen und werde meine Entscheidung Stand jetzt auch immer darauf auslegen, dass es in erster Linie sportlich passt. Aber natürlich ich sehr, sehr offen bin, gerade was auch noch andere Länder vielleicht bieten können in der Zukunft. Und ich da einfach mich auf das freue, was kommt. Es kommt alles so, wie es kommen soll. Aber so der erste Schritt ins Ausland getan ist. Und ich mich einfach darauf freue, was jetzt so in der Zukunft noch kommt.
Also wir werden das natürlich verfolgen und ich würde mich freuen, wenn du nochmal irgendwann bei uns zu Gast bist, weil gerade auch Amerika ist natürlich eigentlich auch ein spannendes Thema, da passiert gerade auch so viel, aber mit Blick auf die Uhr brauchen wir das gar nicht jetzt mehr anreißen, weil da könnte man noch so viel drüber reden, das müssen wir dann, würde ich sagen, auf ein nächstes Mal vertagen. Also würden wir uns sehr freuen, wenn du demnächst uns nochmal berichtest, wenn du etwas länger in den USA warst. Und Turit, ich würde sagen, dann wird es doch jetzt Zeit für unseren finalen Akt, oder nicht?
Dann läuten wir mal die Glocke und wir läuten die letzte Runde ein. Und Feli, wenn du treue Hörerin unseres Podcasts bist, dann weißt du es. Unsere Gäste dürfen immer den Podcast schließen. Wir bedanken uns schon mal an der Stelle, dass du da warst, dass ihr wieder zugehört habt. Und die letzten Worte gehören dir und du darfst sagen, was immer dir auf dem Herzen liegt.
Könnte ich jetzt die Reichweite richtig nutzen und was sehr, sehr tiefgründiges erzählen. Ich grüße einfach mal Pia, weil ich weiß, dass sie jetzt gerade wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, den hören wird und wahrscheinlich gar nicht damit rechnet, dass ich Pia Wolter grüße, meine ehemalige Mitbewohnerin in Wolfsburg, die wahrscheinlich jetzt dann da sitzt mit Kopfhörern und lachen muss und eine rote Birne kriegt. Ja, ich mich aber einfach freue und die letzten 4-5 Jahre in Wolfsburg sehr, sehr wertgeschätzt habe mit ihr und sie eine sehr, sehr gute Freundin ist und ich einfach die Gelegenheit nutze und sie über den Kicker Female Podcast grüße.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.